wann wird denn Jesus wiederkommen und Berechnungen angestellt wurden. Joachim von Fiore berechnete das Jahr der Entrückung auf das Jahr 1260, wo er sagte, ja eben über die ganzen Stellen vom Buch Daniel, die er berechnet hat und so, das Jahr 1260. Der große evangelische Theologe Johann Albrecht Bengel aus Tübingen datierte die Wiederkunft Christi auf das Jahr 1836. Und schließlich auch der Gründer der Zeugen Jehovas, Charles T. Russell, er hielt das Jahr 1914 für das Jahr der Wiederkunft, das Jahr der Entrückung der Gemeinde. Wissend, dass Jesus ja gesagt hat, Tag und Stunde wisst ihr nicht. Und trotzdem, aus einem großen Interesse und einer Sehnsucht, Gewissheit zu bekommen, wurden dann Überlegungen angestellt, diese dahinter zu kommen, wann denn nun tatsächlich die Entrückung stattfindet. Also, es gibt drei große Theorien über den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt. Einmal praktisch bevor die große Trübsal beginnt. Letztendlich bevor die Zeit des Antichristen ist. Wo man sagt, naja, also wir als Christen, Gott hat uns so sehr lieb, dass er uns vor dem Bösen bewahren wird. Und er wird uns in den Himmel entrücken, bevor all das Schlimme in dieser Welt vollends durchgreift. Wir werden das also nur noch von oben her miterleben. Die zweite Meinung, die es unter vielen Theologen gibt, dass die Gemeinde aus dieser großen Trübsalzeit nach 3,5 Jahren entrückt wird. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Theologen, die sagen, erst am Ende dieser Trübsalzeit wird Jesus seine Gemeinde zu sich nehmen und wiederkommen. Ich möchte ganz kurz, weil, sage ich mal, das wirklich, ich habe relativ viel dazu gelesen und das ist echt so eine unglaubliche Fülle, diese drei Standpunkte jetzt auch theologisch sauber gegeneinander oder einfach abzugrenzen. Für mich ist das wichtig geworden, zu sehen, es gibt diese drei Standpunkte. Es gibt diese drei Standpunkte und jeder dieser Theologengruppen ist wirklich am Suchen nach dem, was die Bibel uns lehrt. Also es ist jetzt nicht nur, sage ich, dass man andere, nachdem man selber einen Standpunkt gefunden hat, abbügelt und sagt, naja, ich habe jetzt recht und die anderen, die haben sich halt getäuscht und ich muss ja eben warten, bis die auch zur Erkenntnis finden. Wenn es so eindeutig wäre, dann könnte man die Sache relativ schnell zur Seite legen. Aber es ist eben nicht so klar. Und deswegen schon auch nochmal zu schauen, was steht denn nun in der Bibel drin. Und für mich ist in der Frage, ob das die Entrückung vor der großen Trübsalzeit sein wird, gibt es ein paar Bedenken, die ich dagegen habe. Zum einen ist es letztendlich, wenn ich in die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk und auch mit seiner Gemeinde hineinschaue, immer so gewesen, dass Gott seiner Gemeinde vieles zugemutet hat und er sie aus der Zeit heraus dann ihnen einen Weg gezeigt hat, dass Gott uns nicht vor allem Schlimmen bewahrt. Das gilt fürs persönliche Leben, aber ich denke auch für uns als Gemeinde und als weltweite Christenheit darüber hinaus. Es wird da eben angeführt, zwischen Offenbarung 4 und Kapitel 19 wird zum Beispiel das Wort Ekklesia, also das Wort Gemeinde, niemals erwähnt. Von daher muss die Gemeinde schon vor Offenbarung 4 letztendlich bei Gott sein. Oder eben die ganze Naherwartung der ersten Christen ist nur zu erklären, wenn letztendlich die antichristliche Zeit ausgespart würde, dass Jesus plötzlich wiederkommt und seine Gemeinde zu sich nimmt. Das kann heute oder morgen sein. Also wir müssen allzeit bereit sein, Jesus zu begegnen. In Offenbarung 3, Vers 10 heißt es, ich will auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Das werden so als Argumente für eine Entrückung vor der großen Trübsal angeführt. Nach der großen Trübsalszeit eben, dass Gottes Zorn, so wie es in Offenbarung 9 und 16 beschrieben wird, eben ein Zorn ist, der selektiv ist, der nur die trifft, die eben nicht an Jesus als ihren Erlöser glauben und Gott eine besondere Bewahrung in dieser großen Trübsalzeit für seine Gemeinde hat, aber die Gemeinde durch die ganzen 7 Jahre der Trübsalzeit hindurchgehen muss. Letztendlich die Erwartung, dass keine, also die Haltung, dass keine Naherwartung im Sinne eines jeden Augenblicks Erwartung da ist oder dass eben auch die Gemeinde zwar in Offenbarung 4 bis 19 nicht erwähnt wird, aber dass eben Johannes dieses Wort Ekklesia nur für die örtliche Gemeinde verwendet hat und damit eben nicht schlussgefolgert werden kann, dass die Gemeinde schon vor Offenbarung 4 letztendlich bei Jesus sein wird. Ich kann diese ganze Fülle gerne zur Verfügung stellen. Wer das alles genau nachlesen will, darf das gerne tun. In der Mitte der Trübsalzeit, also diese dritte Ansicht, die persönlich meiner Überzeugung am nächsten liegt, unterteilt so diese 2 Jahrwochen, die im Daniel-Buch erwähnt werden, letztendlich in 2 Hälften, 3,5 Jahre, die auch immer wieder in der Offenbarung genannt wird, sodass letztendlich die Entrückung passiert, der Gemeinde passiert, noch bevor die ganz großen Zornesschalen, Zornesgerichte über die Welt gehen werden. Also Gott bewahrt nicht vor allem, aber vor dem Allerschlimmsten. Vor dem, dass der Antichrist sich mit voller Wucht in dieser Welt austoben kann. Er wird in den ersten 3,5 Jahren, so wie es in Daniel 9 heißt, eben einen Bund schließen mit seiner Gemeinde und sich nach den 3,5 Jahren diesen Bund brechen und in den wiederaufgebauten Tempel sich als Gott verehren lassen. Von daher meine persönliche Ansicht, dass eben in Offenbarung 14 oder in Offenbarung 11 man eher die Entrückung der Gemeinde so sehen kann, aber eben auch nicht vor allem bewahrt, aber vor dem Schlimmsten bewahrt. Paulus schreibt dazu auch der Gemeinde in Thessalonich. Und das ist mir auch nochmal wichtig, das auch für uns heute Morgen so zu fassen. Gerade in dieser Zeit, in diesem Reflektieren darüber, weil wir in der Zwischenzeit stehen, ja, was macht das denn jetzt mit mir? Was ist denn jetzt für mich dran? Wenn ich das auch gedanklich alles so durchspielen kann und mir theologisch zurechtlege, was bedeutet denn das für mein eigenes Leben? Und in 1. Thessalonicher 2, 1 bis 6, beziehungsweise 1 bis 10 heißt es da, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wanken werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihn auffällt, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam, nur muss der, der es jetzt auffällt, erst hinweggetan werden. Und dann wird der Frevler offenbar werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Frevler aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Paulus, er macht deutlich, ja, Anweisungen für die heiße Phase. Eben die Zwischenzeit. Die Frage, was macht das denn jetzt mit meinem Leben? Und für mich ist das als erstes, als richtig Wichtiges auch in Erinnerung gekommen, beziehungsweise daran will ich einfach festhalten, dass wir durch sein Wort festbleiben. Dass wir durch sein Wort festbleiben. Und darum ist es wichtig, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir es lesen, dass wir Durchblick bekommen. Paulus, er schreibt es hier in 1. Thessaloniker 2, Vers 5, erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Paulus hat es damals den Thessalonikern gesagt und wir haben das Wort Gottes weitergesagt bekommen. Wir haben Gottes Wort heute in schriftlicher Form als Kompass durch die Zeit. Nun kann man natürlich auch anders seinen Weg finden, wenn man irgendwo sich verlaufen hat. Aber es ist gut, einen Kompass zu nehmen, um Orientierung zu bekommen, um einen sicheren Weg durch die Zeit zu bekommen, um sich nicht zu verirren. Paulus, er unterstreicht es hier deutlich und klar. Ja, es werden schreckliche Ereignisse kommen. Dass ihr nicht so schnell wanken, dass ihr nicht so schnell unsicher gemacht werdet, dass ihr euch nicht hin und her reißen lasst von allen möglichen Meinungen, sondern einen eigenen Standpunkt, einen festen Standpunkt habt, auf dem ihr steht, von dem ihr aus beurteilen könnt, wie sich das verhält. Und wenn man keinen eigenen Standpunkt hat, dann ist man ausgeliefert den Meinungen und den Modeerscheinungen und den vielen Informationen, die Tag um Tag auf einen einbrechen, einen Filter zu haben, durch den das durchläuft. Und dann sagen zu können, das ist wahr und das ist falsch. Das führt zum Ziel und das führt ins Verderben. Darum geht es Paulus hier. Er will der Gemeinde vor Augen halten, bleibt an dem, was ihr gehört habt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Rat für uns heute in unserer Zeit. Das Zweite, was Paulus hier der Gemeinde klar vor Augen stellt, ja, der Widersacher wird kommen. Hey, ich mache euch nichts vor. Und das ist eben schon auch ein Punkt, wenn jetzt die Entrückung der Gemeinde vor diesen ganzen Wirren wäre, dann könnte Paulus sagen, lehnt euch zurück, euch passiert schon nichts. Seid entspannt, freut euch darüber, dass Jesus euch abholt, bevor alles passiert. Ihr könnt total relaxed sein. Das trifft euch ja gar nicht. Ihr schaut von oben her zu. Aber Paulus sagt hier etwas ganz anderes. Er sagt sehr deutlich, lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Also, ja, der Widersacher wird kommen. Er wird kommen wie ein Löwe und versucht, die zu verschlingen, die an Jesus Christus glauben. Und darum wachsam zu sein, einen festen Standpunkt zu haben im Wort und aus dem Wort Gottes her und dann eben auch standhaft zu sein und bleiben zu können, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen. Eben sich nicht verführen zu lassen, sondern eine innere Führung zu haben durch diese Zeit. Und Paulus, er beschreibt hier auch den Frevler, den Widersacher, dass er kommen wird mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Also, dass wir auch vorsichtig sind, wenn Menschen plötzlich sagen, hey, guck mal, da ist doch ein Wunder passiert, der muss doch. Schau doch auf den, vertrau doch dem, guck mal, was der getan hat, das zeichnet ihn doch aus. Vorsicht. Auch im Johannes In Johannesbriefen wird immer wieder deutlich davon gesprochen, dass Engel des Lichts, also dass auch der Teufel Dinge hervorzubringen vermag, die dem Wirken Gottes sehr ähnlich ist. Engel des Lichts, Verführung, lügenhafte Zeichen und Wunder, die uns auf eine falsche Fährte setzen wollen. Und wo es wichtig ist, wie gesagt, diesen Filter zu haben, die Leitung des Heiligen Geistes, das Verankertsein in seinem Wort, um in der Spur zu bleiben. Neulich bin ich mit einem Auto gefahren, zum ersten Mal mit Spurassistent. Kennt ihr sowas? Das ist etwas ganz Tolles. Erfährt man und man kann nicht von der Fahrbahn abkommen. Das Auto korrigiert sich selber. Also es hat da so Kameras drin, das einen auf der Spur hält. So eine Spurkamera, so ein Spurassistent will uns der Heilige Geist, will uns Gottes Wort sein, dass wir nicht von der Straße abkommen, von dem guten Weg, den Gott für uns vorhat. Und dann spricht Paulus hier etwas mysteriös, etwas verdeckt von dem, das auffällt, von dem, der auffällt. Er spricht an zwei Stellen, einmal von dem, was auffällt und auf der anderen Seite von dem, der auffällt. Also, und trotzdem denke ich, ist beides mal dasselbe gemeint. Und die Frage ist, was ist denn das, was jetzt noch den Widersacher auffällt, damit Jesus wiederkommt, dass seine Gemeinde zu ihm gerückt wird? Die eine Entrückung vor der Trübsal, also vor diesen ganzen schrecklichen Ereignissen befürworten, sagen, naja, das ist der Heilige Geist, ganz klar, und die Gemeinde. Wenn der Heilige Geist und die Gemeinde zu Jesus entrückt ist, dann ist der Bremsklotz weggenommen. Dann kann der Antichrist volle Kanne Gas geben und all die schrecklichen Dinge in Aktion bringen. Die Gemeinde und der Heilige Geist, das Gebet der Gläubigen, ist das, was ihn noch aufhält. Andere sagen, naja, also so einfach ist es nicht. Paulus, er spricht hier so verdeckt, letztendlich, weil er sagt, damit ist der römische Kaiser gemeint und die Staatsordnung, die dem ganzen Weltgeschehen noch so eine äußere Stabilität gibt. Man kann ja über Staat und Ordnung denken, wie man will. Aber wenn die mal weggenommen ist, Freunde, wenn die mal weggenommen ist, dann sind es Zustände wie in Liberia. Dann sind es Zustände wie in Afghanistan, die kein Mensch haben will. Wo es keine Ordnung mehr gibt, wo jeder tut, was er will, das ist Anarchie. Ich habe noch nie Anarchie erlebt, ganz ehrlich, und ich bin auch echt Gott von Herzen dankbar dafür. Aber unsere Gesetze, der Staat hat immer noch stabilisierende Wirkung. Und viele Ausleger sagen, naja, das ist das, was den Widersachern noch auffällt. Solange es noch Ordnungen gibt in dieser Welt, staatliche Ordnungen, ist dem durchgreifenden Wirken des Antichristen gewährt. Erst wenn das vorbei ist, dann kommt es anders. Und zum Schluss, das, was ich persönlich am wahrscheinlichsten finde, die ganze Argumentation im 1. Thessalonicher Brief geht zurück auf das Buch Daniel. Vieles, was im Buch Daniel damals von Daniel erwähnt wurde, 600 Jahre, 500 Jahre vor Christus, greift Paulus hier wieder auf. Viele Begrifflichkeiten und Parallelen werden wieder aufgenommen. Und wie in Daniel 10 von dem Schlacht der Engelfürsten gesprochen wird, die eben mit den Mächten des Bösen, mit dem Teufel letztendlich kämpfen, so glaube ich, dass das in der unsichtbaren Welt zusammenfällt mit der sichtbaren Welt, dass auf der einen Seite staatliche Ordnungen zerfallen, das erleben wir, aber dass eben auch von Gott her selbst dieser Bremsklotz, dass seine unsichtbare Engelmacht, die wir ja nicht sehen können, aber die im Unsichtbaren trotzdem wirksam ist, dass Gott sein Heer abzieht. Dass Gott sagt, jetzt ist gut, ihr habt euren Teil getan, jetzt soll das Böse wirklich Raum bekommen für diese 3,5 Jahre der Sonnenschall, der Trübsal, die über die Erde kommen werden in einer Dimension, wie sie die Weltgeschichte noch nie erlebt hat. Aber davor, vor dem Allerschlimmsten, will ich meine Gemeinde bewahren. Und Paulus, er spricht hier eben als Viertes und Letztes eben auch davon, dass die Dämme brechen werden. Ja, dass die Dämme brechen werden, dass es eine Zeit geben wird, die unvorstellbar schrecklich sein wird, bevor er in Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Dass es eine Zeit der Verführung geben wird, die alles, was wir jetzt kennen als Fake News und so weiter, bei weitem in den Schatten stellen wird. Es wird eine schwere Zeit werden. Und Paulus sagt nicht, es wird alles immer besser. Im Gegenteil. Ich möchte schließen mit einem Zitat, das ich gefunden habe. Gott hat uns den Termin dieses einen großen Tages verborgen, auf das wir Acht haben, auf alle Tage unseres Lebens. Eben nicht nur zu sagen, ja, ich warte auf den Tag der Entrückung. Wir beten dafür, dass Jesus wirklich wiederkommt, dass wir das miterleben dürfen, miterleben können, dass er wiederkommt. Aber dass wir heute schon bereit sind, dass wir heute in dieser Zwischenzeit auf diesen Tag zuleben, dass wir heute schon unter dem geöffneten Himmel Gottes leben und wissen, dieser Tag kommt. Und auch wenn wir kein Datum wissen, dass wir so leben, dass Jesus wiederkommen kann, dass wir bereit sind, ihm zu begegnen. Und in dieser Sehnsucht, in dieser inneren Spannung, mit dieser geistlichen Spannkraft ausgestattet, dass diese Welt eben nicht immer so weitergeht, sondern dass Gott selbst auch wiederkommt, dass er Gericht halten wird und dass wir bei ihm sein dürfen, die wir an ihn glauben, vereint in Liebe, einmal in Ewigkeit. Dass uns das auch in dieser neuen Woche Kraft und Durchblick und auch Hoffnung schenkt. Amen.